Hey, erstmal empfinde ich es als ganz großes Vorrecht, dass wir Erntedank feiern. Wenn das auch jetzt nicht so ein großes Fest ist und doch für mich immer wieder auch so ein Stück Jahreshöhepunkt. Und dass das hier so wunderbar dekoriert ist, an der Stelle danke Daniela, so dass ihr das ja auch machst. Und das zeigt ja auch, was es wirklich für eine unmittelbare Bedeutung hat. Ja, wir haben das vorhin gehört, wir sind heute leider eine Gesellschaft, die nicht mehr so den Bezug hat. Ich weiß aber, dass viele von euch auch Gärten haben und in diesem Jahr stehen da die Apfelmusgläser ganz besonders stellvertretend für eine schier endlose Apfelernte. Bis dahin, dass mancher gesagt hat, ich kann gar nicht mehr und hat die Äpfel irgendwann weggegeben. Also ein bunter Reichtum. Und wirklich Grund, Danke zu sagen. Und darüber hinaus, über die Kartoffel und Trauben und Kraut und Äpfelernte, gibt es ja so viele Gründe. Das ist der Aufhänger. Aber eben, Dirk hat am Anfang uns an diesen Thessalonicher Vers erinnert, es geht ja um eine Dankbarkeit im Leben und da gibt es jede Woche genug davon. Wenn ich in die große, weite Welt hinausschaue, macht mich der Blick in die Woche zurück dankbar auf die Hoffnung einer Waffenruhe in einer schier ausweglosen Situation, dass es doch Hoffnungsschimmer gibt am Horizont. Das lässt mich heute dankbar sein an diesem Sonntag nach vielen Monaten unerträgliche Bilder des Leidens. Wenn ich ein Stück näher bei uns bleibe, gucke ich in die letzte Woche, da war dieses Adonia-Musical, ein christliches Musical, das uns die Mose-Geschichte erzählt hat, wo 70, 80 Teenies auf der Bühne waren und wir hatten das Vorrecht, dass wir vier Jugendliche mit nach Hause nehmen durften als Übernachtungsgäste und ich war so dankbar, vier junge Frauen zu erleben, die ihr Leben vor sich haben, die Hoffnung haben, die im Glauben eingewurzelt sind, die aus christlichen Elternhäusern kommen und die wissen, was sie eigentlich auch schon im Leben wollen. Das hat mich sehr hoffnungsvoll, dankbar gemacht. Gestern, um jetzt ganz zu uns zu kommen, hatten wir eine Männerwanderung. 10 Männer aus dieser Gemeinde haben so 12, 13 Kilometer miteinander zurückgelegt. Viele Gespräche. Eine gute, wertvolle Zeit miteinander, die wir hier zwischen Tür und Angel oft nicht so haben. Also ein Haufen Gründe, dankbar zu sein und bestimmt findest du für dich auch einiges. Ich habe euch, gut, dass er mir nicht weggenommen worden ist, heute eben als Symbol tatsächlich einen Apfel mitgebracht. Einfach, ich lege ihn hierher, das ist so ein Symbol, ach, das Rote sieht immer schöner aus, für diese Dankbarkeit. Und einen Text habe ich euch mitgebracht aus dem Kolosserbrief, der tatsächlich nicht ganz so ein typischer Erntedanktext ist. Und zwar, jetzt bin ich ja hier selbst verantwortlich, könnt ihr den gerne mitlesen aus dem Kolosserbrief, 3. Kapitel, den Abschnitt, die Verse 12 bis 17. Und ihr werdet gleich merken, dass das kein Text ist, der so direkt uns über Dankbarkeit etwas lehren will, aber die Dankbarkeit dort auch sehr wichtig vorkommt. Überschrieben ist er mit als neue Menschen leben. Gott hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt. Und darum legt nun das neue Gewand an. Es besteht aus herzlichem Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorwirft. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt und der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes und dafür sollt ihr dankbar sein. Das Wort, in dem Christus gegenwärtig ist, wohne in reichem Maß bei euch, lehrt einander und ermahnt euch gegenseitig, tut das in aller Weisheit. Singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder, denn er hat euch Gnade geschenkt. Und alles, was ihr sagt und tut, soll im Namen des Herrn Jesus geschehen. Dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Ihr seht vorne, ich habe diesen Text mal ganz kühn in drei Gedankenabschnitte unterteilt, auch wenn das so aus dem Text gar nicht direkt hervorgeht. Aber mir sind drei Gedanken dazu wichtig geworden, die ich gern mit euch teile. Und zwar der erste ist, Dankbarkeit öffnet neue Perspektiven. Ihr seht diese ersten Verse. Dankbarkeit öffnet neue Perspektiven. Paulus sagt oder erinnert uns, Gott hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt, und darum legt nun das neue Gewand an. Paulus geht es um eine neue Sicht auf das Leben, indem er sagt, wir sind von Jesus Erwählte Gottes. Heilige, sagt er hier, als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt. Wir sind geliebte Kinder. Das, was wir sind, sind wir nicht aus uns selbst, sondern wir sind es, weil Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Wir sind geliebte Kinder. Es ist nicht unser Verdienst, es ist Jesus. Und im Neuen Testament, da finden wir oft so ein Bild vom Ölbaum als dem vielleicht einem der wichtigsten Bäume damals im Orient. Und ich dachte so, warum nicht den Apfelbaum nehmen? Das ist einer der wichtigsten Bäume in unserer Welt heute, der Apfelbaum. Wir sind wie dieser Apfel an einem Zweig gewachsen. Und dieser Zweig, auch wenn er nur unscheinbar dünn war, hängt an einem Ast und dieser Ast an diesem großen Stamm. Und dieser Stamm ist getragen und gefestigt und aber auch gespeist aus der Wurzel, die wir nicht sehen können, weil sie unter der Erde ist. Und für mich ist an diesem Erntedankfest dieser Apfel nochmal so ein Symbol auch, dass wir eben durch Jesus, durch die Wurzel in diesem Stamm am Ende an diesem Zweiglein hängen und gewachsen sind, Teil sind an seiner Gemeinde. Weil er uns dazu gemacht hat, weil er uns liebt, weil er uns zu seinen Kindern gemacht hat. Und deshalb bekommen wir eine neue Perspektive auf das Leben. Das ist für mich sozusagen der Grund, auf dem mein Glaube steht. Dass ich Teil bin von diesem Baum, wie dieser Apfel. Und dieses neue Gewand, so bringt das Paulus auch in dieses Bild, dass wir da anziehen als Gottes geliebte Kinder, das besteht aus, ihr lest es hier vorne, herzliches Erbarmen, aus Güte, aus Demut, aus Freundlichkeit und aus Geduld. Und ich bin hängen geblieben an diesen Tugenden, an diesen Werten, die dieses neue Gewand, dieses Leben aus Christus, dieses Erwähltsein als Kinder Gottes ausmacht. Und dachte, das ist nicht die Selbstverständlichkeit dieser Welt. Unsere Welt besteht in sich nicht aus herzlichem Erbarmen. Unsere Welt besteht in sich nicht in erster Linie aus Güte oder aus Geduld, wenn ich an der Kasse stehe und vorne einer die Pfennige zählt und nicht fertsch wird und bei mir drückt die Zeit. Oder in der Arztpraxis, wenn die zwei Damen an der Rezeption gar nicht mit mir reden und mich gar nicht wahrnehmen als Patient. Dann merke ich immer wieder, Geduld ist nicht das, was diese Welt so ausmacht. Wir haben vor 2-3 Wochen unseren Neffen besucht, der ist ausgewandert. Und er hat gesagt, für ihn war der Punkt, wo das Fass übergelaufen ist in der Corona-Zeit, als er am Supermarkt, ohne es zu merken, über die rote Linie gestolpert ist, an der Kasse, der Abstand, und die Kassiererin ihn angebrüllt hat. Das war für ihn der Punkt, wo er sagt, das ist das Maß, das ich nicht mehr ertrage. Dass ich einfach von einer fremden Frau angebrüllt wäre, weil ich einen Fehler begehe, weil ich eine Übertretung gemacht habe. Die rote Linie übertreten an der Kasse. Und da merken wir ja, Geduld ist nicht das, was uns als Gesellschaft oft so ganz groß auszeichnet. Herzliches Erbarmen mit denen, die am Boden liegen. Was gehen die mich an? Mit denen, die aus einem anderen Land geflüchtet sind. Die wollen wir ja nicht. Also ich versuche das gerade mal so ein bisschen mit so einfachen Sätzen, dass wir begreifen, ist dieses neue Gewand vielleicht tatsächlich etwas ganz Besonderes, das Paulus als Bild hier nimmt, weil wir eben Kinder Gottes sind. Und weil es nicht die Selbstverständlichkeit unseres Lebens ohne Gott ist. Aber unser Leben soll durchdrungen sein, verändert werden durch Liebe. Und Barmherzigkeit und Güte eben nicht nur, weil wir sagen, wir sind gute Menschen, wir sind Humanisten. Und Freundlichkeit in Geduld nicht nur, weil es sich eben gehört. Deswegen erziehen wir unsere Kinder, schön artig zu sein und immer Danke zu sagen für den Apfel. Sondern weil es unsere christliche DNA ist, weil es von innen kommt, weil es ein neues Gewand ist, dass es unser Herz zerreißt, wenn wir Menschen sehen, denen es schlecht geht. Nicht nur, weil wir es angelernt bekommen haben. Ein neues Gewand, eine neue Perspektive auf das Leben. Und dann eben auch auf meines Leben, auf mein Leben. Und ich hatte nicht damit gerechnet, dass hier so viele andere schöne fleckige Äpfel liegen. Deswegen habe ich mal einen Fallapfel mitgebracht, den uns die Nachbarin geschenkt hat. Und dachte so, die blank polierten, die wir kaufen für 3,49 Euro, das sind eigentlich gar nicht die Äpfel aus dem echten Leben. Sondern das sind die, die unsere heutige Kunstgesellschaft haben will, weil man sonst eben nicht mehr das Geld dafür zahlt. Aber der echte Apfel, der so natürlich am Baum wächst, der auch mal ein ordentliches Sturmwetter abkriegt oder mal einen Wurm oder mal irgendwas anderes, einen Vogel mal reinpickt oder der am Ende sogar, wenn er zum Glück schon ausgereift ist, runterfällt, der hat auch Schadstellen. Und wenn ich diese Perspektive auf mein Leben anwende, dann merke ich, auch in meinem Leben gibt es Schadstellen, da gibt es faule Stellen, Flecken. Ich bin eben nicht nur der Gute in dieser Welt. Und diese Perspektive brauche ich nämlich, damit ich begreife, wenn ich das schon nicht bin, wieso erwarte ich das dann von den Menschen, die um mich her leben? Und dafür brauche ich dieses neue Gewand. Denn Paulus weist hier darauf hin, indem er sagt, ertragt euch gegenseitig. Die, die ich so liebe, weil sie mir immer nach dem Mund reden und weil sie so super Menschen sind, genau die, die ich brauche, die ich mir um mich herum schare, damit mein Leben perfekt wird, die brauche ich nicht ertragen, sondern ertragen muss ich die, die anders sind als ich. Die mir vielleicht auch mal wehtun, die mir Mühe machen mit ihrer Art, weil sie mich nerven. Und in der Gemeinde ist das eigentlich das beste Übungsfeld, weil da gibt es die Menschen, die uns nerven. Weil Gemeinde ist ein Zusammenschluss von Menschen, die so unterschiedlich sind und die nicht hier sind, weil sie alle anderen so mögen, sondern weil sie als Kinder Gottes, Geliebte, Auserwählte hier sind, um diesem Jesus zu folgen. Und am Ende ist es nichts anderes als die Jünger, die Jesus berufen hat, sitzen wir auch hier und sind nicht unbedingt immer die besten Freunde. Und deswegen sagt Paulus, mit diesem neuen Gewand habt ihr die Möglichkeit, mit Blick auf euer eigenes Leben, auf eure eigenen Fehler, auch die des anderen zu sehen und sie zu ertragen und sie zu vergeben, wenn einer dem anderen etwas vorwirft, dann, wenn es nämlich auch mühsam wird im menschlichen Miteinander. Wie Christus, so auch wir. Und für mich heißt das mit Blick auf das Erntedankfest Dankbarkeit für mein Leben mit Jesus. Also Dankbarkeit für dieses neue Gewand, dass ich das, was ich bin, aus Jesus bin und durch ihn bin, bringt mich auch zu neuen Sichtweisen im Blick auf unser Zusammenleben. Und in der Schlussfolgerung heißt das für mich auch, und deshalb können mir andere Menschen nicht egal sein. Als Kinder Gottes können uns die anderen nicht egal sein, denn Liebe bewegt unser Herz. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, nämlich die Dankbarkeit prägt unsere Haltung. Aus dieser Liebe heraus erwächst eine innere Haltung. Ich lese mal die Verse, ihr habt sie auch vorne. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt. Und der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen. Und dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Und dafür sollt ihr dankbar sein. Also zwei ganz wesentliche Begriffe für unser Glaubensleben beschreibt Paulus hier. Die Liebe und den Frieden. Bekleidet euch mit der Liebe als Band der vollkommenen Einheit, sagt Paulus. Was für eine Haltung ist das, wenn mein Leben geprägt ist von dieser Liebe? Wenn ich zurückschaue, 20, 30 Jahre, gerade zu meiner Sturm- und Drangzeit als junger Christ, dann hat mich vor allem eins geprägt, das war der Wahrheitsbegriff. Klar, Liebe habe ich immer verstanden als das Höchste und dass Gott will, dass wir uns lieben, dass wir unseren Nächsten lieben, unsere Feinde lieben, dass wir geliebt sind, das habe ich alles gewusst. Aber wenn ich heute kritisch zurückschaue, dann weiß ich, dass eigentlich immer wieder oben drüber dieser Wahrheitsbegriff stand. Vielleicht auch aus einer falsch verstandenen Gottesfurcht. Zu sagen, nee, wir müssen am Ende, muss es immer die Wahrheit sein. Und wer davon abweicht, der macht sich schuldig vor Gott. Und so habe ich in meinem Kopf ganz, ganz viele Schubladen gehabt. Und diese Schubladen haben dazu geführt, dass mir zum Beispiel Ökumene, also andere Kirchen, die andere Lehren haben, als ich sie verstanden habe, die kamen mir immer grundverdächtig vor. Und mit anderen Christen, die aus anderen Prägungen stammten, etwas gemeinsam zu machen, gemeinsam zu beten, gemeinsame Gottesdienste zu feiern, das schien mir eher suspekt. Also mein junges Glaubensleben war eher durch Abgrenzung geprägt. Wir haben als Kirchen in unserer Unterschiedlichkeit viel gelernt über die letzten Jahrzehnte. Das, was wir heute Ökumene nennen, das ist heute gelebte Selbstverständlichkeit für die meisten, die wir zum Beispiel hier in Gera kennen, die Glauben, christlichen Glauben leben. Aber mir ist das hier nochmal wichtig geworden, in diesem Begriff der Liebe als Band der Einheit, der vollkommenen Einheit. Und es ist mir nochmal bewusst geworden, dass was wir hier in Gera als Ökumene bezeichnen, das ist ja ganz technisch, nennt sich das Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Gemeinschaft. Und dann merke ich eben, so wie die Äpfel hier in diesem Wagen, Gemeinschaft heißt, wir sind da alle mit im gleichen Boot, jeder hat Flecken und trotzdem ist jeder ein Apfel aus diesem Baum, von diesem Baum gewachsen. Also die Liebe als eine Grundhaltung, die uns prägt, damit wir auch einen Blick haben auf das Miteinander. Und das Zweite eben, was direkt daneben steht, sagt Paulus, der Friede. der Friede lenke eure Herzen. Also Friede ist nicht irgendwie nur abstrakt, so eine Idee, so ein Wunsch, so eine Utopie, sondern der Friede soll eure Herzen lenken. Das heißt, wenn mein Herz wohin gelenkt wird, dann bringt das ja auch eine Wirkung. Da vorne steht es noch. Ihr seid dazu berufen als Glieder des einen Leibes und dafür seid dankbar, sagt Paulus. Berufen. Berufen, den Frieden zu stiften, Frieden zu leben, Frieden in die Welt zu bringen. Wir haben dieser Tage die Verleihung des Friedensnobelpreises gehabt. Den hat eine Politikerin aus Venezuela bekommen, die Maria Corina Machado. Ich muss mir den Namen notieren, der ist bei mir noch nicht verinnerlicht. Die hat diesen Preis, diese Auszeichnung bekommen für einen aktiven Einsatz für den Frieden. Und zwar für Demokratie. Und mir ist das nochmal wichtig geworden, es ist gut, dass wir uns eben nicht damit abfinden in dieser Welt, dass diese Welt voll Krieg ist und voll Hass und voll Unfriede, sondern dass wir aufgerufen sind, eine Haltung des Friedens zu haben, die Frieden stiftet. Und da möchte ich euch eine kurze Geschichte erzählen, vielleicht kennt sie da eine oder andere, von einem berühmten, von einer berühmten Persönlichkeit, die seit vielen Jahrzehnten genau diesen Frieden lebt. Sein Name ist Daniel Moses Barenboim. Pianist und Dirigent, Jahrgang 42, in Argentinien geboren. Die Mutter hat einen deutschen Namen, seine Herkunft ist von aschkenasischen Juden. Barenboim ist der Dirigent gewesen, der 1990 als Nachfolger, damals als Herbert von Karajan gestorben ist, der große Dirigent der Berliner Philharmoniker, ist Barenboim der erste gewesen, der als Dirigent der Philharmoniker nach Israel gereist ist. Unter Karajan war das nicht denkbar. 1990 fährt Barenboim mit den Berliner Philharmonikern nach Israel. Seine Mission war immer, Frieden in die Welt zu tragen. Und nicht nur einseitig, sondern er hat sich immer verstanden als der für alle Seiten. Und 1999, vielleicht erinnern sich manche, war Weimar damals europäische Kulturhauptstadt, die Stadt Goethes und Schillers. Und in Weimar war Barenboim und hatte eine Idee, eine Vision, gemeinsam mit dem Literaturwissenschaftler Edward Said, der palästinensischer Herkunft ist, ein Amerikaner, und Bernd Kaufmann, der damals der europäische Kulturbeauftragte für die Kulturhauptstadt war. Und diese drei hatten die Idee, ein Orchester zu gründen, das West Eastern Divan Orchestra. Dieses Wort Divan befremdet uns. Das ist eine Gedichtsammlung von Goethe, erklärt diese Gründung in Weimar. Und dieses Orchester besteht aus jungen Musikern seit 1999, die aus Israel kommen, aus den palästinensischen Autonomiegebieten, aus Ägypten, aus Jordanien, aus Syrien, aus Spanien, aus anderen Ländern. Und damit hat Barenboim etwas ganz Einzigartiges geschaffen, ein Orchester junger Menschen, die eine Friedensmission verfolgen, die den Frieden in die Welt tragen als ständige Botschaft, als eine Predigt und auch als Beweis dafür, dass es geht. Und ich kann es nicht verifizieren, ich habe es nur gelesen, Daniel Barenboim ist wohl der einzige Mensch auf dieser Welt, der neben der argentinischen und spanischen Staatsbürgerschaft die israelische und die palästinensische Staatsbürgerschaft hat. Das ist seine Mission. Frieden schaffen als innere Grundhaltung. Den Frieden eben nicht nur Gott überlassen im Sinne von, ja, solange die Welt besteht, ist es eben Realität dieser Welt, dass es Kriege gibt und wenn Jesus wiederkommt, dann gibt es Frieden. Das stimmt. Aber dazwischen gibt es unser Leben. Gibt es Generationen über Generationen, die aufgerufen sind, zu diesem Frieden einen Beitrag zu leisten. Und daraus drittens folgt natürlich aus dieser Haltung unser Handeln. Dankbarkeit durchdringt unser Handeln. Ist ja schön, wenn wir Menschen haben wie Barenbäume, die uns so als Vorbild sind. Aber eben, es geht ja um unsere Haltung und um unser Handeln. Und da erinnert uns Paulus ganz einfach, er fängt hier Sonntag im Gottesdienst an, indem er sagt, das Wort, in dem Christus gegenwärtig ist, das wohne in reichem Maß bei euch. Also erinnert euch immer wieder an die Worte, die Jesus gesagt hat, sprecht sie euch zu, predigt darüber, lest in diesem Wort Gottes, sagt es weiter, seid meine Zeugen bis an der Weltende. Also das immer wieder auch weiterzutragen. Lehrt einander, ermahnt euch gegenseitig, tut das in aller Weisheit, also nicht mit einem Baseballschläger, sondern in aller Weisheit von Liebe und Frieden geprägter Haltung. Singt Gott aus vollem Herzen, das tun wir hier, danke euch beiden immer wieder auch an der Stelle, allen, die Musik machen. Denn er, Jesus, hat euch Gnade geschenkt. Und alles, was ihr sagt und tut, soll im Namen des Herrn Jesus geschehen. Und dabei dankt Gott dem Vater durch ihn. Also fangt an am Sonntag und lasst das euren Alltag durchleben. Und in allem, was ihr tut und sagt, all das soll im Namen Jesu geschehen. Ihr müsst euch vorstellen, Paulus in einer antiken Gesellschaft, die extrem religiös war. In der Antike standen an jeder Ecke Tempel oder irgendwelche Erinnerungen an Kultstätten. Also wer in südliche Länder fährt, der findet überall antike Ausgrabungen, die uns daran erinnern. Diese Gesellschaft war durch und durch durchdrungen von Religiosität. Nur heißt das nicht, dass das den Alltag bestimmt hat. Und das ist ein ganz interessanter Gedanke, dass sozusagen Menschen rituelle Handlungen leben können. Also das kann auch im Christlichen sein. Ja, wir gehen in die Kirche, wir haben unsere religiösen Gebräuche, aber nicht der Alltag dadurch durchdrungen wird von diesen Werten, von dieser christlichen Ethik. Also diese antike Gesellschaft, hochreligiös und gleichzeitig aber deswegen nicht im persönlichen, bewussten Glauben. Und deswegen ist diese Aufforderung von Paulus so wichtig, dass er sagt, alles, was ihr tut, also nicht nur Sonntag, was ihr tut, wo ihr arbeitet, wo ihr lebt, wo ihr mit Menschen zusammenkommt, das tut alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Alles. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Ich weiß ja nicht, Daniela, wir haben gesagt, du nimmst das alles wieder mit, ja, aber ich glaube, du verschmerzt das, wenn jeder vielleicht hinterher sagt, ich nehme mal so einen Apfel in die Hand und stecke ihn auch in die Tasche und nehme den mit nach Hause, um wirklich zu begreifen, das macht mich dankbar, dass ich so ein Apfel sein darf. Am Baum Gottes, gewachsen in seiner Liebe, nicht aus mir selbst, aus seiner Kraft. Und mit all dem, was ich bin, rot und gelb und grün und Flecken und Runzeln, trotzdem geliebt. Und dann gucke ich meine Geschwister hier in der Gemeinde, die nehmen auch so einen Apfel mit und denke, wow, ich bin nicht der einzige Apfel. Und hey, die haben auch Flecken, Makel, Fehler, vergebt einander, ertragt euch in Liebe und dann zu sagen, hey, dieser Apfel ist für mich auch ein Symbol für Liebe und für Frieden, als Haltung, und das trage ich in die Welt. Ich bin kein Barenboim, aber die Mission ist die gleiche, Frieden in die Welt zu tragen. Und dafür seid dankbar. Amen.